Das ist ein Haus, das seit 1866 in jüdischem Besitz war. Und das Haus, das am längsten in jüdischem Besitz war, bis Februar 1942. Also diente es auch in der Nazizeit für Juden, deren Häuser bereits arisiert waren oder die aus ihren Wohnungen raus mussten, so eine Art Zufluchtsort. Ich kann nur ein Beispiel nennen. In der Schwarzbühlgasse, da gab es einen Metzger, Josef Pfeiffer. Dem hat man in der Reichspogromnacht seinen ganzen Laden ruiniert. Der hat am nächsten Tag sein Geschäft, sein ganzes Haus verkauft und hat dann 2 Jahre hier im Löchnerhaus gelebt, bis es Zeit war für ihn auszuwandern, also bis er die Reisepapiere hatte. Nur um ein Beispiel zu nennen. Und da gab es noch mehrere, die immer wieder mal war das Löchnerhaus von Juden bewohnt, nicht nur von der Familie Reis, der es ja gehörte, bis zum Jahre 1942.
Jetzt stehen wir hier ja auch vor 3 Stolpersteinen, ja, die im Boden eingelassen sind. Welche Geschichte erzählen die uns von den ehemaligen jüdischen Mitbürgern hier in Hall?
Natürlich eine sehr tragische, wenn ich jetzt nur an Bertha Reis denke. Das war eine Frau, geboren ist sie 1869, die hat ihr ganzes Leben in diesem Haus verbracht. Sehr zurückgezogen gelebt, sie war nicht verheiratet, sie war die Tochter von Jakob Reis, der hier das Löchnerhaus 1866 bereits gekauft hatte. Und nach seinem Tode hat sie ein Drittel dieses Hauses geerbt und auch ein bisschen Bargeld. Im Hause lebten noch weitere Angehörige der Familie Reis, nämlich Hermann und Hermine. Der Hermann hatte hier eine Buchbinderei unterhalten, die sind aber beide schon mit seiner Schwester Hermine vor 1933 gestorben. Und dann lebte noch eine weitere Schwester von Bertha Reis hier, die mit einem Viehhändler, der aus Braunsbach stammte, verheiratet war. Aber auch die sind vor 33 gestorben. Wer blieb, das waren ihre Kinder. Und zwar sehen wir hier noch 2 weitere Stolpersteine, Caroline Pfeiffer und Maya Pfeiffer. Und das waren die Kinder von Therese Pfeiffer. Und Maya Pfeiffer hatte hier eine Lederhandlung, so im ersten Stock hier oben, die man in der Reichspogromnacht hat man immer das ganze Inventar alles aus den Fenstern geschmissen und unten auf dem Marktplatz verbrannt. Und das Schicksal dieser Geschwister hier, das waren ja Nichte und Neffe von Bertha Reis, das war ihre Tante, die sind am 1. Dezember 1941, da gab es einen Transport, der 1000 württembergische Juden umfasste, und zwar über Stuttgart-Killesberg nach Riga. Dort sind die beiden ums Leben gekommen. Die Art ihres Todes wissen wir nicht. Es kann sein, dass sie erschossen worden sind. Es kann auch sein, dass sie vor Kälte und Hunger gestorben sind, weil dieser Winter war sehr hart. Die Juden haben in Wellblechbaracken eben kampiert. Das Schicksal der Bertha Reis ist auch ein sehr tragisches. Die hat im Jahre 1938 mussten alle Juden die sogenannte Judenvermögensabgabe zahlen. Und das in ihrem Fall hatte sie die Aufforderung vom Finanzamt, 3000 Reichsmark zu zahlen, die sie nicht mehr hatte. Also musste sie eine Hypothek auf das Drittel des Hauses, das ihr gehörte, aufnehmen. Und im Februar 1942, da musste sie das Haus dann an die Stadt verkaufen, weil sie die Hypothek nicht ablösen konnte. Im selben Monat, Februar 1942, hat man sie nach Eschental gebracht, nach Eschenau, Schloss Eschenau gebracht. Das war ein jüdisches Altersheim, das dort auf Weisung der Gestapo eingerichtet wurde. Und dort musste sie sich für über 2000, glaube ich, 350 Reichsmark einkaufen. Das hatte versprochen, lebenslange Verpflegung und Unterkunft. Wie die aussah, können Sie sich vorstellen. Nach 6 Monaten kam sie mit einem weiteren Transport, der wiederum 4000 württembergische Juden umfasste, über Stuttgart-Killesberg nach Theresienstadt. Und dort ist sie noch am Ende dieses selben Jahres noch verstorben. Der Transport hat aber weitere Geschwister von dieser Familie Reis umfasst, nämlich ihre Schwester mit Mann und ihr Bruder mit seiner Frau. Also insgesamt 4 Mitglieder der Familie Reis. Und wenn man alles zusammenrechnet, waren es insgesamt 7 Familienmitglieder, wenn man die Ehegatten dazu rechnet, der Familie Reis, die im Holocaust ums Leben gekommen sind. Und seit 1942 gehört eben dieses Haus der Stadt Schwäbisch Hall.
Jetzt sind ja die drei Stolpersteine auf Initiative des Haller Kunstvereins 2005 verlegt worden. Ja. Auch der Künstler Gunter Demnig war vor Ort, hat er selbst gemacht. Ja. Was steht denn hinter dem Konzept dieser sogenannten Stolpersteine?
Hinter diesem Konzept, ich habe den Künstler selber kennengelernt, weil ich bei der Verlegung dabei war. Und Gunter Demnig hat seit 1992 etwa über 60.000 Stolpersteine verlegt. In über 1.100 Städten in Deutschland und auch im über 200 Städten im europäischen Ausland. Und seine Idee war, dass er sagt, und da zitiert er den Talmud, ein Mensch ist erst vergessen, wenn sein Name vergessen ist. Und mit Fug und Recht kann man jetzt zum Beispiel diese Aktion der Stolpersteine als das weltweit größte dezentrale Mahnmal für den Holocaust eben bezeichnen, nicht? Es ist nicht ganz unumstritten, weil die ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden, Charlotte Knobloch, ist, glaube ich, heute noch strikt dagegen. Deswegen, sie wohnt in München, deswegen liegen dort auch keine Stolpersteine, nur auf privatem Gelände.
Sie hat gesagt, sie findet es unerträglich, dass die Opfer, dass man die mit Füßen tritt. Genau. Was halten Sie von so einer Kritik?
Ich möchte was anderes dagegen setzen, und zwar Gunter Demnig meint, dass wenn man dieses Stolperstein im Pflaster erblickt, er glänzt ja etwas, man wird neugierig und man möchte diese Inschrift auf dem Stein lesen und man verbeugt sich quasi vor den Menschen. Und ein Junge, also ein Hauptschüler weiß, der hat mal gesagt, als er um die Definition der Stolpersteine gefragt wurde, der hat gesagt, und das gefällt mir sehr gut, man soll mit dem Kopf und mit dem Herzen stolpern, nicht?
Im Stuttgarter Landtag sitzt ja jetzt auch die AfD und zum Beispiel ein Politiker dieser Partei, Wolfgang Gedeon, der hat auch im Zusammenhang einer Stolpersteinverlegung in Singen von einer sogenannten, Zitat, Erinnerungsdiktatur gesprochen. Mhm. Was fällt Ihnen dazu ein und zu den politischen Umwälzungen, die auch gerade hier in Deutschland stattfinden?
Also die finde ich grässlich. Also da kann ich diese Meinung überhaupt nicht teilen. Ich habe mich mit dem Leben hier der Haller Juden sehr stark beschäftigt. Da sind auch diese Biografien über diese ehemaligen jüdischen Mitbürger geschrieben. Und was da dahinter steckt, das deckt sich mit keinem dieser Aussagen nicht. Das ist keine Erinnerungsdiktatur. Ich finde, solche schrecklichen Dinge darf man nicht vergessen, damit sie sich nicht wiederholen.
Und jetzt jährt sich ja das Gedenken auch an die Reichspogromnacht, genau am 9. November. Welche Kraft haben denn solche Stolpersteine, um die Erinnerung an das wachzuhalten, was dort passiert ist, auch für die künftigen Generationen?
Das weiß ich nicht so genau, weil man muss ja in der Geschichte ein bisschen bewandert sein, dass man überhaupt weiß, was diese Steine bedeuten. Aber ich will Ihnen jetzt ein Beispiel erzählen, was mir passiert ist, als ich vor Jahren hier mal in einer lauen Sommernacht, also ganz morgens in der Früh, es war Pfingsten, habe ich die Stolpersteine geputzt und kniete in der Neuen Straße vor und habe eben diese Stolpersteine gereinigt, und da kommt ein junger Mann auf mich zu, und der junge Mann war nicht mehr nüchtern, kann ich Ihnen sagen, der hat kräftig gefeiert, und er hat mich gefragt, was machen Sie da? Und da habe ich gesagt, ich putze. Aha. Und dann hat er nach einer Weile hat er diese Stolpersteine angeschaut, und dann sagt er plötzlich, sind das Menschen, an die man denken sollte? Und da habe ich gedacht, jetzt hat es bei dem trotz seiner leichten Umnebelung irgendwo Klick gemacht. Und das war mir für mich sehr, sehr eindrücklich. Also es bewirkt doch etwas.